Wie führt man künstliche Intelligenz in sein Unternehmen ein? Wie nutzt man die Chancen dieser in weiten Teilen neuen Technologie? Und meine beiden Gäste haben in Deutschland den Ruf, solche Zusammenhänge sehr gut erklären zu können und vor allen Dingen sehr praxisnah aus Sicht der Unternehmen. Die Rede ist von Julia Finkeisen und Thomas R. Köhler.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Meine beiden Gäste haben ein Buch geschrieben, das dieser Tage herauskommt. Business 5.0, ein Praxisguide für künstliche Intelligenz in Unternehmen. Julia Finkeisen ist selber Unternehmerin, auch Investorin und ist Forschungsprofessorin in Wuhan an der Universität. Das gilt auch für ihren Co-Autor Thomas R. Köhler, Geschäftsführer der Technologieberatung CE21 in Holzkirchen bei München. Business 5.0 ist sein 17. Technologiebuch. Hallo, grüße Sie.
Schön, dass wir dabei sein dürfen heute.
Es ist nicht Ihr erstes Buch und Sie haben einen wahnsinnig vollen Alltag. Ich frage mal so, hat KI geholfen, dieses Buch zu schreiben?
KI hat geholfen, natürlich Gedanken zu strukturieren, aber es hat uns nicht geholfen, einzelne Texte zu schreiben. Zu Beginn des Buchs haben wir versucht, einzelne Segmente mit KI zu machen und haben festgestellt, nein, der Überarbeitungsaufwand ist so hoch, das lohnt sich nicht. Man sollte mit ein bisschen Erfahrung lieber selber schauen.
Das freut den Journalisten zu hören, gebe ich zu. kommen wir mal zur Sache. Ich frage mal so, wann und für welche Typus Unternehmen braucht KI eigentlich in erster Linie im Moment nicht? Also welche Anwendungsbereiche, sagen Sie, da sind KI-Technologien richtig und bei welcher geht es auch andere Methoden?
Also grundlegend gilt, überall da, wo die Prozesse immer gleich und immer dieselben sind, brauche ich keine KI. Das kann ich mit klassischer Software sehr viel besser abbilden. KI brauche ich dann, wenn die Prozesse beweglich sind, wenn ich immer wieder neue Dinge habe oder wenn ich Dinge habe, die schlecht zu steuern sind, wie etwa den Kundenservice bei komplexen Dienstleistungen.
Ein Beispiel, Frau Finkeisen, welche anderen Anwendungsfelder haben Sie so grob identifiziert? Ich meine, es gibt wahnsinnig viele, aber vielleicht nehmen wir mal so einen kleinen Überblick.
Anwendungsfelder, die schon sehr gut funktionieren, sind im Medizinbereich und im Kunstbereich. Da habe ich mir sehr viel angeschaut. Und letztendlich, wir wissen es alle, wir nutzen es alle schon seit längerem. Die generativen Sprachmodelle wie ChatGPT. Das heißt, viel wird jetzt eingesetzt in Forschung, Lehre, Bildung. Unsere Schüler, die arbeiten schon viel damit. Und das denke ich, ist jetzt gerade das, was am meisten in die Breite gekommen ist.
Bei der Kunst sind Sie ja wirklich auch ein bisschen im Zwiespalt, oder? Ich habe es eben in der Anmoderation schon erwähnt, das ist ein bisschen Ihre Domäne auch. Kann KI denn auch Kunst machen? Ich frage nochmal, bevor wir zu den Unternehmen kommen, einfach mal diese platte Frage so ein bisschen. Also wo sind da auch vielleicht die Grenzen der KI, wo sind neue Möglichkeiten, wie ist die der Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern?
Ich bin mir ganz sicher, dass das in der Zukunft sehr, sehr strittig diskutiert wird, wie es auch jetzt schon der Fall ist. Ich sage immer, um das vielleicht ein bisschen zu versöhnen, Kunst ist immer ein Ausdruck der Zeit, in der sie geschaffen wird. Und unsere Zeit ist ja zunehmend digital und eben jetzt auch in den letzten Jahren zunehmend von KI geprägt, sodass es also gar nicht anders geht, als dass KI in irgendeiner Art und Weise von Künstlern in der Kunst verarbeitet wird. Und da gibt's jetzt noch sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Da wird sich in der Zukunft wahrscheinlich noch sehr viel mehr herausbilden. Und das bleibt spannend und ich denke, man muss da auch offen sein. Aber es war in allen Zeiten so, dass Kunst, die ganz frisch geschaffen wurde, erstmal auch in der Breite groß kritisiert wurde. Und so wird es wahrscheinlich auch jetzt sein.
Kommen wir zu den Unternehmen. Das haben wir eben schon gesagt, wann KI vielleicht wirklich was sein kann, wann nicht. Welche Branche und welche Unternehmensgröße sollte sich wahrscheinlich am allerdringlichsten überlegen, KI einzusetzen?
Natürlich ist der Aufwand, insbesondere wenn man ein eigenes KI-Modell baut, initial hoch. Deswegen fangen natürlich große Unternehmen am ehesten damit an. Aber ich glaube, dass KI eine Sache ist für alle Unternehmen, weil es betriebliche Querschnittsfunktionen gibt, die alle groß und klein gleichermaßen treffen. Und wenn ich jetzt etwa zum Beispiel nur das Marketing anschaue und die damit verbundenen Prozesse, dann habe ich das im Mittelständler genauso wie im Großkonzern. Im Mittelständler kann ich sogar noch viel mehr davon profitieren, weil ich meistens ja nicht diese vielen Skills, die ich in einem Großkonzern nebeneinander habe, sondern ein, zwei Personen, die sich darum kümmern. Also auch hier gilt, es gibt keine eindeutige Antwort. Es hängt so ein bisschen von der Aufgabe ab.
Eine andere Frage sind es ja noch die nach den ersten Schritten. Also, dass Abteilung X, sagen wir mal Personal, mit einer KI-Lösung für Personal losläuft und ein paar Wochen, Monate später der Controlling mit einer Buchhaltungs-KI, das ist es wahrscheinlich nicht, sondern besser, ein bisschen strukturierter. Und wie hänge ich das im Unternehmen idealerweise auf? Was denken Sie?
Also wir haben grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen. Im Augenblick haben wir so eine Art Phase des Ausprobierens. Das liegt an den großen Plattformen wie OpenAI, Google Bard und Co. Die bieten ja so einen, ich sage jetzt mal, Endkundenzugang an, den ich auch als Unternehmen lizenzieren kann zum Beispiel. Und dort ist der Anspruch, dass so eine generative AI tatsächlich alles kann. Wir sind eher die Fans von spezifischen, engeren KIs, weil man dort auch die Kontrolle dann im Unternehmen behalten kann. Das heißt, ich kann dort mein unternehmensspezifisches Wissen reinpacken, ohne es mit anderen teilen zu müssen, also mit anderen Unternehmen oder auch dem Betreiber einer KI, und kann das dann machen. Natürlich ist es eine strategische Entscheidung, in welchem Bereich ich zuerst tätig bin. Ich würde nicht empfehlen, dem Hype blind nachzulaufen, also im Sinne von, ich probiere jetzt alles mal aus, was mir irgendein Lieferant vorschlägt, weil in vielen Fällen ist da, wo KI draufsteht, nicht unbedingt KI oder eine sinnvolle KI drin.
Frau Finkhuizen, Hype ist ein schönes Stichwort. Wir haben eine Zeit lang wahnsinnig viel über Blockchain gesprochen, ist jetzt auch in der Breite nicht gekommen. Wir sehen, dass die Zahlen bei der Nutzung von ChatGPT zum Beispiel etwas zurückgegangen sind zuletzt. Ist das eine normale Entwicklung, so eine kleine Delle, oder ist das wirklich schon das Ende eines Hypes und wir werden uns in ein, zwei Jahren darüber ein bisschen kaputt lachen, wie viel wir über KI gesprochen haben?
Naja, das kommt eben darauf an, wie Sie zum einen Hype definieren und zum anderen, welchen Zeitraum Sie ansetzen. Also ich würde sagen, natürlich nach einer ersten Anfangsbegeisterung kommt dann immer die Delle. Die Frage ist aber, kann man das Leben ohne diese Technologie sich noch sinnvoll vorstellen oder ist es mittlerweile doch schon so implementiert in unserem Alltag, dass es einfach nicht mehr wegzudenken ist, ja? Und dann muss man vielleicht auch einfach einen viel breiteren Zeitraum sehen, in dem man das bewertet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, schauen wir uns das Leben an, wie es sich bis 2050 verändern wird, ja, wie sich Arbeit verändert, wie sich auch eben das Leben der Menschen, die Lebensgestaltung verändern wird, da denke ich, werden in diesem Long Run digitale Innovationen wie KI oder auch das Metaverse wieder eine sehr große Rolle spielen, ja. Denn es wird immer danach gesucht, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und schlanker zu gestalten. Von daher, da haben wir mit KI sehr viele Möglichkeiten. Warum sollten wir die nicht annehmen? Genauso werden Menschen immer gerne sich in digitale Welten zur Unterhaltung zurückziehen. Und auch das wird im Metaverse immer besser gestaltbar sein. Von daher denke ich, auch da wird langfristig das Angebot immer mehr angenommen werden.
Und weil Sie Blockchain ansprechen, hier ist so paradetypisch das Problem mit der IT-Industrie zu sehen. Ja, das ist so eine typische Hype-Technologie, die wurde auch promotet von Leuten, die in vielen Fällen gar nicht verstanden haben, worum es wirklich geht. Und das ist eine Technologie, für die es ganz hervorragende Anwendungsfelder gibt. Aber der Großteil der Anwendungsfelder, für die es promotet wurde, hat eben von Blockchain nicht profitiert, sondern war ausreichend bedient mit sehr simplen Lösungen, meistens trivialen Datenbanken. Ja, und diese Entwicklung sehen wir so ein bisschen auch, aber ein kleines bisschen bei den generativen KI-Technologien, über die wir jetzt reden und in dem Buch schreiben. Deswegen geht es uns darum, sehr nutzwertorientiert den Unternehmerinnen und Unternehmern und den Führungskräften was an die Hand zu geben, an dem sie entscheiden können, ja, da ist es sinnvoll, da investiere ich jetzt Zeit und Budget und Technologie rein und nein, da mache ich vielleicht mit klassischen Technologien weiter und bin genauso gut unterwegs.
Nutzwert, schönes Stichwort. Wir kriegen nicht Ihre ganzen 250 Seiten in ein paar Minuten abgehandelt hier. Aber ich sag's mal so, Sie haben natürlich die Anwendungsfelder haben wir schon genannt. Die haben Sie sehr schön aufgeführt. Sie haben geschrieben, welche Branche in etwa wie durch KI betroffen sein kann oder profitieren kann. Und Sie haben zum Beispiel 7 Schritte identifiziert, mit denen ein Unternehmen künstliche Intelligenztechnologien einführen kann. Ein paar davon haben wir schon gesagt, aber wollen Sie die vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen? Worauf kommt es da an? Da gilt ja zum Beispiel auch die Frage Make or Buy zu. Also was nehme ich sozusagen out of the box von der Stange an Technologien? Was baue ich mir selber ein bisschen zusammen, oder?
Ich glaube, darauf sollten wir uns fokussieren, weil in Summe sind die 7 Schritte natürlich ein Prozess, der typischerweise über Monate läuft und der startet ja, wie wir gerade schon festgehalten haben, mit der Überlegung, wo fange ich denn an oder womit fange ich denn an. Aber der wichtigste Teil, der gerne übersehen wird, ist eigentlich tatsächlich, wie bei vielen IT-Technologieentscheidungen, das Make or Buy. Make or Buy, Make im Sinne von ich baue was selber und Buy, ich kaufe oder ich miete typischerweise inzwischen ja ein Stück Software, das möglicherweise irgendwo in der Cloud, irgendwo auf der Welt von irgendjemand, den ich gar nicht kenne, also in Person jetzt jedenfalls nicht kenne, betrieben wird. Und letzteres ist ja das Modell, was von den großen Technologieanbietern promoted wird und natürlich auch marketingmäßig flankiert wird. Da wird dann gesagt, ja, wir investieren 10 Milliarden, ja, Microsoft und OpenAI, und ihr könnt dann für $40 oder entsprechenden Eurobetrag im Monat könnt ihr quasi so ein Stück pro Person mieten und wir müssen allein für das Training jedes Modells irgendwie einen 2-stelligen Millionenbetrag draufgeben. Da erschrickt natürlich sofort jeder und sagt, oh Gott, das kann ich mir eh nicht leisten. So. Was dabei übersehen wird, ist, dass Open-Source-Modelle, also eine sehr bewährte Technologierichtung in der Softwarebranche, auch bei der KI schon längst verfügbar sind. Und solange ich nicht den Anspruch habe, das ganze Internet da reinzupacken, wie OpenAI und Co., sondern nur das Branchenwissen oder das Wissen meines Unternehmens, brauche ich natürlich kein so riesiges Modell. Ja, deswegen, wenn ich da mir ein bisschen Know-how suche, vielleicht jemand habe oder einen kleinen Spezialistenfirma anstelle, dann habe ich meine komplett eigene KI, die ist dann gar nicht so teuer, die kostet auch vermutlich einen 5-stelligen Betrag pro Jahr, das muss man ganz realistisch sagen, aber keinesfalls Millionen. Und diese Option wird gar nicht groß diskutiert, deswegen ist uns daran gelegen, hier so ein bisschen aufzuziehen, zu sagen, okay, jetzt musst du schauen, wie sind deine Anwendungsfelder, brauchst du nur irgendjemand, der dir E-Mail-Texte für die Werbung schreibt, dann nimmst du vielleicht eine Instanz von generativer KI, aber geht es um Unternehmens-Insider-Wissen, um Dinge, die mit Datenschutz und mit Geheimhaltung zu tun haben, dann würde ich einen Teufel tun und das in irgendeine große Plattform packen, dann ist quasi das fast ein Muss, sich selber Gedanken zu machen, wie baue ich das denn?
Das hat ja auch Implikationen auf das Thema Haftung. Ne? Das hören wir ja auch immer wieder, KI, gerade wenn man an den Kunden dann damit rangeht, in welcher Form auch immer, impliziert natürlich auch, wer haftet nachher.
Die aktuelle EU-Regulierung sieht vor, dass derjenige, der das volkstümlich gesagt in den Verkehr bringt, dass diese KI, dass der dafür gerade stehen muss, um das mal auch als Nicht-Jurist zusammenzufassen. Ja, wir haben sicher Juristen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die das viel, viel besser präziser sagen können. Aber der Punkt ist der, ich bin verantwortlich für das Ergebnis der KI, auch wenn ich die KI selber gar nicht beeinflussen kann. Also wenn ich nur eine Instanz nutze von irgendeiner anderen KI und diese KI ist bei mir auf der Website und die produziert Unsinn und meine Kunden sind davon betroffen, dann bin ich auch mit dran. So, und das ist eine große Frage, die ist aus meiner Sicht noch vollkommen ungeklärt, weil es immer wieder jetzt schon Beispiele gibt, wo so eine KI komplett amok läuft, wie bei DPD in Großbritannien, wo dann die KI zum Beispiel eher lustig gesagt hat, gehen Sie auf keinen Fall zu DPD, nehmen Sie einen anderen Spediteur, die können das viel besser als DPD. Das war natürlich furchtbar peinlich. Oder wie bei der KI in Österreich, bei der dortigen dortigen Gegenstück der Arbeitsagentur in Deutschland. Die haben eine KI für die Berufsberatung und da kamen dann Dinge raus, die waren erschütternd. Männern wurden nämlich typischerweise technische Studiengänge empfohlen und Frauen wurden empfohlen, Genderwissenschaften zu studieren. Viel klischeehafter und viel peinlicher geht es gar nicht. Also diese Art von Fehlergebnissen, die muss man sich zurechnen lassen, egal ob man das selber baut oder ob man das in irgendeiner Art und Weise mietet. Und das ist noch eine Challenge, die viele Unternehmen irgendwie eine Menge Grips kosten wird.
Frau Finkeisen, ich stelle mal eine These auf und bin gespannt auf Ihre Meinung dazu im Hinblick auf die Messung von Erfolg durch die Einführung von KI-Technologien. Das ist ja so eine deutsche Eigenart, immer relativ schnell zu fragen, ich habe X ausgegeben, wie viel Y bringt mir das? Weil wir natürlich Technologie oft auf, Effizienz getrimmt dann auch einführen, anstatt vielleicht auf neue Geschäftsmodelle oder was man sonst so mit Technologie machen könnte. Würden Sie der These zustimmen oder was schreiben Sie in Ihrem Buch dazu?
Also ich stimme persönlich der These auf jeden Fall zu. Und die Frage ist halt immer, ja, welche Faktoren setzt man hier an und wie misst man den Erfolg? Der kann, ja, wie Sie auch sagen, absolut unterschiedlich gemessen werden. Und ich denke, dass wir an KI auch nochmal ganz anders rangehen müssen. Es ist eine ist eine neue Innovation, die sich exponentiell entwickelt. Also wir sind immer noch in diesem linearen Denken und in diesem Wenn-Dann-Denken irgendwo auch gefangen. Und ich denke, dass wir aber jetzt in eine Zeit kommen und das eben auch zum großen Teil beeinflusst durch künstliche Intelligenz, in der sich alles viel schneller, rasanter und manchmal auch ganz anders entwickeln wird, als wir uns das vorstellen können. Und dementsprechend ist immer die Frage, ja, welche Erfolgsfaktoren möchte ich denn messen und woran mache ich die fest?
Das muss jeder ein Stück weit und jede für sich selber beantworten. Apropos, das tun meist Führungskräfte. Zum Abschluss vielleicht nochmal der Blick darauf, weil natürlich die meisten unserer Hörerinnen und Hörer auch Führungskräfte sind. Wie kann KI denen helfen? Also unabhängig von der Branche und konkrete Anwendungsfälle, aber wie können von dem, was an KI, generativer KI im Zweifel konkret jetzt schon auf dem Markt ist, Führungskräfte für ihre persönliche Arbeit schon profitieren?
Also Spötter sagen ja, man könnte verschiedene Führungskräfte dadurch komplett ersetzen, weil diese sozusagen Weitergeben in der Befehlskette man damit komplett automatisieren könnte. So optimistisch oder pessimistisch, je nach Sichtweise, bin ich nicht. Aber sie kann natürlich helfen, irgendwelche komplexen Meetings zusammenzufassen. Also das ganze Umfeld Führungskräften, glaube ich, muss man betrachten. Es ist nicht nur die Führungskraft selber, die ja schon typischerweise viele Arbeit abgenommen bekommt. Aber so Themen wie das Zusammenfassen von Meetings, das Verfassen von Mails in schwierigen Fällen, die Vorbereitung von irgendwelchen Marktforschungsthemen etwa, Sie haben es vorhin gesagt, für neue Geschäftsfelder oder sowas, da ist das ein signifikantes Produktivitätstool. Und da kann man auch sehr, sehr schnell mal Gedanken und Hypothesen, die man vielleicht hat als Führungskraft, einfach mal auf den Prüfstand stellen, ohne dann zu viel Ressourcen auch der eigenen Organisation darauf zu verwenden. Und ich glaube, da ist ein Vorsprung. Und deswegen sind wir beide, Julia und ich, davon überzeugt, dass in Zukunft eben der Wettbewerb ja nicht unbedingt die KI ist. Ja? Also wir kämpfen nicht gegen den Computer, sondern wir kämpfen mit jemand, der mit KI umgehen kann und es zu nutzen weiß. Ja? Das ist der Wettbewerber der Zukunft und das gilt auch für eine Führungskraft. Also ich denke, ist jede Führungskraft gut beraten, sich da rechtzeitig drum zu kümmern.
Gutes Schlusswort, wie ich finde. Ich glaube, viele sind schon dran und ich glaube, jetzt in den nächsten 2024 ist ein Jahr, wo das nochmal forciert wird. Danke Ihnen beiden für Ihre Zeit, Julia Finkeisen und Thomas R. Köhler. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.